Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Oder im Zusammenhang mit der Präambel: Ich bin der Herr, dein Gott, du missbrauchst den Namen deines Gottes nicht. Das erste Gebot sagt uns, dass Gott die Nummer eins sein muss. Das zweite Gebot will nicht, dass wir den wahren Gott mit einem Trugbild verwechseln. Was will das dritte Gebot? Eins vorweg: Es will keine Denkweise fördern, die nach dem Modell Haken dran arbeitet. Wie ein Qualitätsprüfer, der Listen abarbeitet, gecheckt, Haken dran, Vorschrift erfüllt, vorschriftsmäßig geglaubt, vorschriftsmäßig mein Christsein absolviert. Gotteslästerung? Nee. Fluchen? Nee. Also bin ich okay. So etwas war nie die Absicht Gottes, die so minimalistisch und so vorschriftsmäßig durchs Leben gehen zu sehen. Gott ist Feuer. Gott ist Leidenschaft. Und Leben mit ihm ist Feuer und Leidenschaft. Deshalb hat Christus die Gebote zusammengefasst: Du sollst Gott lieben. Und deine Nächsten, er ist wie du. Gott ist Liebe, und wer nicht liebt, hat keine Ahnung von ihm. Vor was also will das Gebot schützen? Es soll falschen Eid, Gotteslästerung und Zauberei verhindern. Weil das nicht zu Gott passt, wir haben es heute Morgen schon ganz schön gehört, es passt nicht zu ihm. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 12, manche wollen ja das mitlesen, das ist ganz okay, checkt den Preacher, ob er das richtig zitiert. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Er ist eben ganz anders und ganz besonders. Verzeihung. Sein Name ist über alle Namen. Was ist denn gemeint mit dem falschen Eid? Im Alten Testament spielte die Anrufung des Gottesnamens eine wichtige Rolle als Bekräftigung. Das war gar nichts Anrüchiges. Das hat man so gemacht. Ich schwöre es bei Gott. Und dann hat man den Gottesnamen gesagt. In einer Welt ohne Papier war das so etwas wie eine Unterschrift. Übrigens, in allen Kulturen, auch hier in dieser Gegend, war das völlig normal, dass man Verträge geschlossen hat mit einer Eidformel. Deswegen waren die Täufer solche Staatsexoten, als sie gesagt haben: Eid machen wir nicht. Damit haben sie im Prinzip das mittelalterliche Leben aus den Angeln gehoben. Ist auch völliger Quatsch. War ganz nebenbei. Also eine heilige Unterschrift. Wenn man einen heiligen Eid leistet bei einer Lüge, dann wird es problematisch. Wenn man einen falschen Schwur leistet im Namen Gottes und es gar nicht so meint, das zieht Gottes Namen in den Schmutz. Übrigens, im Alten Testament, im fünften Buch Mose steht: Ihr sollt bei meinem Namen schwören. Das ist gar nichts Anrüchiges. Das ist voll okay. Was ist mit der Gotteslästerung gemeint? Und Gotteslästerung bedeutet, Gott öffentlich verächtlich machen, böswillig Falsches über ihn sagen. Das dürfte im Volk Gottes nicht geduldet werden. Es stand sogar die Todesstrafe darauf. Das dritte Gebot wendet sich gegen Zauberei. Was ist Zauberei? Zauberei ist Missbrauch des Gottesnamens in Formeln, die besondere Mächte freisetzen sollen. Den Hintergrund des Gebotes bildet das orientalische Verständnis von Namen. Denn mit dem Namen erhält man Zugang zu einer Person. Das ist so ähnlich wie die Handynummer vom Ministerpräsidenten. Wenn der Allerhöchste seinen Namen bekannt gibt, dann ist das der Schlüssel direkt zu ihm. Deshalb sind hier Sicherheitsregeln zum Schutz des richtigen Gebrauchs. Du sollst den Namen Gottes nicht unangemessen, unpassend, unwürdig, unnütz, bedeutungslos gebrauchen. Oder anders, du spielst nicht mit seiner Handynummer. Guckst mal, ob es klingelt bei dem und der ans Handy rennt. Und er sagt, oh, pff, drück schon wieder auf Rot. Seine Größe erfordert Respekt. Er ist mehr als ein Ministerpräsident. Seinen Namen gedankenlos zu gebrauchen, würde ihn lächerlich machen. Grundsätzlich hat der Name in der antiken Welt mehr Bedeutung als heute. Mit dem Namen ist eine Person identifiziert, ja sogar repräsentiert. Der Name offenbart den Charakter einer Person. Und deshalb ist an manchen Stellen im Alten Testament der Name für die Person eingesetzt. Ein Beispiel. Im Psalm 75 heißt es, muss ich aufpassen, so, damit das Ding hier nicht wieder so wild schlägt. Wir danken dir, Gott. Wir danken dir, und jetzt kommt das Besondere. Wir danken dir, dass dein Name so nahe ist. Auf so eine Formulierung wärst du bei deiner Frau noch nicht gekommen, gell? Ich danke dir, dass dein Name so nahe ist. Aber ja, da begreifen wir etwas von der Bedeutung dieses Wortes. Der Name ist die Person. Oder der Name des Herrn schütze dich. Der Name schütze dich. Auf genau diese Schiene konnte Jesus dann sagen, ich habe deinen Namen offenbart. Da begreift man die Dimension, die hier gemeint ist. Apostelgeschichte 4 steht ein Satz, den wir alle kennen, der das vielleicht auf den Punkt bringt. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig, in dem sie gerettet werden können, als nur der eine Name, der Name Jeshua, Jesus. Das ist eine super Idee. Cool. Der Schutz des Gottesnamens soll also verhindern, dass Menschen es gedankenlos vor sich hin sagen, dass Menschen Gott achtlos nennen. Im Judentum bestand ein so großer Respekt vor dem Namen Gottes, dass man, um ja keinen Missbrauch zu begehen, den Namen gar nicht mehr aussprach oder schrieb. Man behielt also die Konsonanten und änderte die Vokale. J-H-W-H, Jahwe, da hat man dann die Vokale weggelassen oder durch die Vokale von Adonai ersetzt. Und so ist dann das Missverständnis von Jehova in die Welt gekommen. Das hat nichts mit irgendeinem ursprünglichen Gottesnamen zu tun. In die deutsche Sprache übertragen wäre das so, wie wenn wir nicht mehr Gott schreiben, sondern um keine Fehler zu machen, schreiben wir GTT. Gut. Damit wir ja den Gottesnamen nicht missbrauchen. Das ist natürlich eine sehr intensive Interpretation des dritten Gebots. Bleiben wir bei den einfacheren Dingen. Gottes Namen missbrauchen, das passiert doch auch da, wo man Gebete herunterleiert und den Gedanken ganz woanders ist. Gottes Namen missbrauchen, das bedeutet, seinen Namen dahin schreiben, wo er gar nicht aktiv war. Passiert in der frommen Welt immer wieder. Da sagt man, das hat Gott getan. Aber er war es gar nicht. Das war ich. Oder umgekehrt. Gott hat etwas getan und ich setze meine Unterschrift drunter. Das war ich. Urkundenfälschung. Wenn wir ein bisschen die Ohren spitzen, wie oft der Name Gottes nicht in Ehrfurcht gebraucht wird, dann kann das in Englisch, oh my God, in jedem Film 15 Mal vorkommen. Oder in Deutsch, ach Gott, oje, 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 oje. Mein Gott, ist der blöd. Oder im Niederrhein, im Rheinland sagt man dann schon mal, ach Gottchen. Das ist die Mini-Ausgabe. Ach Gottchen. Man meint damit gar nicht wirklich Gott oder Jesus, sondern plappert gedankenlos nach, was andere sagen. Aber Worte sind eben nicht Schall und Rauch. Gott nimmt das ernst, was wir sagen. Und wir sollten das auch tun. Und deshalb ganz konkret, wenn du Gottes Namen aus Unwissenheit missachtet hast, dann nimm das ernst, bitte um Vergebung und wiederhol es nicht. Ich habe Leute erlebt, die bei Stress oder Frust oder Wut anfingen zu fluchen. Manchmal sieht man es an den Lippen von Autofahrern. Oh oh. Mein Arbeitskollege war auch so einer. Kaum ging eine Kleinigkeit schief, war der am Fluchen wie ein Rohrspatz. Ich war viel, viel jünger als er. Wir haben miteinander darüber gesprochen und er hat es eingesehen, dass Gott nichts dafür kann, wenn ihm sein Werkzeug runterfliegt. Das Schöne, mein Kollege war selbst froh darüber, dass er seine Wut anders ausdrücken lernte. Meine Güte, ist doch in Ordnung, wenn man ein bisschen wütend wird, wenn einem die Zange runterfällt. Dritter Stock, Gerüst. Jetzt muss ich runter, muss ich holen. Kann ich ja wütend werden. Aber dafür muss nicht Gott herhalten. Am traurigsten war meine eigene Geschichte. Bevor Jesus mein Leben neu gemacht hat, war zwar die Einsicht im Kopf, es ist nicht gut, wenn du fluchst, aber die Kraft des Bösen war stärker. Es verging kein Tag ohne. Es war erschreckend, welche Dynamik hinter diesen bösen Worten steckt. Ich habe es nicht geschafft. Morgens, heute nicht. Und am Abend, ach Mann. Ja, schon am Mittag, ach Mann. Das hat sich schlagartig geändert, als Jesus der Herr meines Lebens wurde. Durch seinen Geist begann ein Prozess der Veränderung, der nicht nur Flüche vermeidet, sondern lernt, gute Worte zu sagen. Ist jetzt der Moment, wo auch du sagst, Herr mein Gott, ich bin der mit dem dreckigen Mundwerk. Derjenige, der flucht. Ich bin der, der seine kleine Faust in der Tasche macht, aus Rebellion gegen dich. Ich weiß, das ist falsch. Ich will das nicht mehr. Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte ein neuer Mensch werden, der Gott lieben und der Gott anbeten kann. Tatsächlich, der Herr des Universums ist voll von Liebe zu uns, schwache, sündige Bewohner eines kleinen Planeten. Wir verdienen seine Liebe nicht, aber er verschenkt sie. Er liebt uns trotzdem, obwohl wir den Namen dessen verflucht haben, der sein Leben für uns gegeben hat. Sagt Gott, unser Herr, komm, kehr um, werde mein Kind. Und wenn das passiert, dann kommt eine neue Melodie in dein Leben, an dem Innersten begreifst, was Psalm 8 poetisch sagt, O Herr, unser Gott, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wenn das ein Mensch kapiert, dass der Name Gottes herrlich ist, dann hat er die neue Melodie entdeckt. Und euch, die ihr Gott persönlich kennt, soll das neu beflügeln. Mein Leben ist die Übersetzung dieser Aussage. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Wenn du jetzt überlegst, was das für morgen bedeutet, wenn dein Leben die Übersetzung dieses Satzes ist. Hey, das wird eine neue Woche. Hey, das wird unglaublich cool. Da kommt Feuer. Ich denke, wir haben es begriffen. Das Gebot möchte nicht nur abwehren, es möchte motivieren. Es möchte motivieren. Es ist gut, wenn du den Namen Gottes um Hilfe bittest. Gott in der Not anzurufen, ist ein guter Gebrauch. Der Name des Herrn ist wie ein festes Schloss. Der Mensch läuft dahin und erfährt Errettung. Du darfst den Namen Gottes anrufen in der Not. Und gut ist es, den Namen Gottes zu ehren. Das heißt, ihm einen ganz besonderen Platz im Denken, im Reden und im Tun zu geben. Und schließlich fordert uns die Bibel dazu auf, in Anbetung und Lobpreis den Namen Gottes zu gebrauchen. Psalm 9 zum Beispiel. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Ich freue mich und lobe deinen Namen. Das ist gleichbedeutend mit, ich lobe dich als Person. Und ausdrücklich wird dazu aufgerufen, den Namen Gottes zu lieben, ihm zu vertrauen, Respekt zu haben, ihn zu verkündigen. Dass das alles konkrete und weitreichende Konsequenzen hat, wird deutlich, wenn es in Maleachi 3, Vers 20 auf den Punkt gebracht wird. Euch aber, steht da, die ihr Ehrfurcht vor meinem Namen habt. Euch aber, die ihr Ehrfurcht vor meinem Namen habt, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Bedeutet, wenn dein Leben hier richtig gepolt ist, dann geht die Sonne auf über dir, so wie wir das heute ganz praktisch demonstriert sehen. Wenn man Gottes Namen respektiert, versinkt man nicht in Angst und Bange, sondern wächst hinein in eine Mega-Freude, in eine Mega-Fülle. Ganz praktisch darfst du den Namen des Herrn durch dein Verhalten ehren. Erinnert ihr euch, Vater unser? Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Von wem? Von mir. Und wie? Ja, durch mein Leben. Durch mein Leben. Deshalb ist es voll logisch, wenn Paulus schreibt, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Oder so richtig, allumfassend, komplett, alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ein begeisterndes Leben für Gott, das soll aus deinen christlichen Knopflöchern leuchten, so wie es an anderem Ort formuliert ist. Sag Gott Dank allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die letzte und positive Erfüllung des dritten Gebots. An eins möchte ich dich noch erinnern, damit es nicht untergeht. Den Namen des Herrn sollst du bekennen. Das geschieht, wenn wir Jesus als den einen Weg, die Wahrheit und das Leben vor anderen Menschen bekennen. Von Paulus ist gesagt, dass er in der Weitergabe des Evangeliums den Namen von Jesus zu anderen Menschen bringt. So darfst auch du den Namen von Jesus zu anderen Menschen bringen. Das heißt, ihn selbst, seine Person, seine Art, sein Wesen. Diesen Namen sollst auch du bekennen. Sogar, wenn es ganz viel kostet. Bis jetzt ist es nicht sehr teuer, den Namen von Jesus zu bekennen. Das Einzige, was dir passiert, ist, dass sich jemand auslacht. Mehr nicht. Aber das kann sich auch ändern. Das war in allen Jahrhunderten auf dieser Erde immer so, dass Menschen, die diesen Namen bekannt haben, auch verfolgt wurden. Es gab nie ein Jahrhundert ohne Märtyrer. Und an ein letztes möchte ich noch mal erinnern. Dieses ultimative, ja, einmal richtig gähnen, das ist gut. Ah. Ich bin auch müde. Kein Problem. Dieses ultimative, die Anrufung des Gottesnamens, wenn es ums Ganze geht. In Römer 10 steht der Satz, mit dem ich die Predigt beschließen möchte. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also Rettung ist schneller als jeder Tod. Und im Grunde genommen einfacher, als viele denken. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Amen.